Willkommen zurück zu unserem nächsten Vortrag. Habt ihr schon mal versucht, ein Comicbuch darüber zu lesen, wie das Internet funktioniert? Das ist das, was wir jetzt machen werden. Lass mich schnell was zu unseren deutschen Zuhörern sagen. So, jetzt geht's weiter mit dem O-Ton in Englisch. Und Ulrike und Mary Noodle arbeitet an einem Institut in Washington und Jungs, Mädels, das ist eure Bühne. Vielen Dank. Hallo. Wir reden aus dem Buch, wie das Internet wirklich arbeitet. Eine illustrierte Anleitung zu Privatheit. Und am 1. Dezember erscheint es bei No Starch Press. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, gibt es eine Website, die ihr hoffentlich selber auf dem Bildschirm sehen könnt. Artikel 19 ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die internationale Freiheitsrechte verteidigt, die in verschiedenen Ländern der Welt aktiv ist. Artikel 19 versucht, die Wissenslücke rund um das Internet, wie es funktioniert und wie man es nutzen kann, versucht zu schließen. Und wir haben gemeinsam dieses Buch zu schreiben, zusammen mit einer Reihe weiterer Menschen. Ich bin Ulrike Uhlig. Ich bin Debian-Entwicklerin. Und ich arbeite mit verschiedenen Non-Profit-Organisationen an einem Schnittpunkt zwischen Kunst und Wissenschaft und Technologie. Ich bin die CTO der Organisation. In verschiedenen Organisationen tätig und ich habe das Buch zusammen geschrieben und ich bin auf Twitter erreichbar und ich habe kein Problem damit, wenn meine Informationen im Internet zur Verfügung stehen. Ja, Catnip und Mallory hat sich verkleidet als sie selber. Und das sind die zwei Hauptfiguren im Buch. Und wir lesen heute aus Kapitel 6, was interferiert mit der Information, die über das Internet reist und wie funktioniert da der Schutz der Privatsphäre. So, bevor wir jetzt über Zensur sprechen, lass uns einmal schauen, wie Daten überhaupt durch das Internet reisen. Jedes Paket hat eine Adresse und das ist die Quell- und die Zieladresse. Es gibt keine festen Verbindungen im Internet und die Pakete wandern also über verschiedene Netze, über Router von ihrer Quelle zu ihrem Ziel. Und wir sehen hier in dem Diagramm links eine IP-Adresse im IPv6-Format und rechts sehen wir den Pfad, den dieses Paket nimmt, auf dem Weg zum Ziel. Diese Zwischenstationen lesen diese Markierungen aus und entscheiden daraufhin, wohin sie die Daten weiterschicken sollen. Und alle diese Stationen speichern Daten und verändern sie vielleicht sogar. Netzwerke können Pakete immer dann zustellen, solange die Prüfsumme stimmt. Sie interessieren sich nicht für den Inhalt der Pakete, nur um die technischen Rahmenbedingungen. Und das nennen wir Netzwerkneutralität. Manchmal gibt es bestimmte Organisationen, Staaten, die uns beschützen wollen. Diese Zensur kann filtern, blockieren, beinhalten. Und das Blockieren kann zum Beispiel bedeuten, dass der lokale Provider die Adresse bestimmter Webseiten blockiert. Filterung ist ein bisschen allgemeinerer Angang, um auf Basis des Contents selber zu entscheiden, was passieren soll. Zum Beispiel aufgrund bestimmter Stichwörter im Content oder bestimmter Bilder.
Also beim Throttling, da geht es darum, dass man quasi den Verkehr einfach absichtlich langsamer macht und dadurch den Zugriff auf Webseiten bewusst absichtlich verschwert. Die quasi die Router oder Server oder das andere Netzwerkequipment halt quasi betreiben, die können die können filtern und eben blocken. Die Gründe für Zensur können aus Gründen wie zum Beispiel auf unterschiedlichen Sichten auf Moral, Redefreiheit, Security, Religion, Politik oder Wirtschaft sein. Auf einem staatlichen Level können Internet Service Provider natürlich dazu gezwungen werden, Blocken und Filtern zu implementieren, zum Beispiel auch wenn alles, was in oder aus einem Land hinausgeht. Regionale Kontrolle von Inhalten kann natürlich auch auf die Kooperation und Zusammenarbeit verschiedener Netzwerkeinheiten sein. Also auch Institutionen wie Bibliotheken, Universitäten, der Arbeitsplatz oder auch Internetcafés können solche Blockierregeln und Filterregeln einsetzen. Und es gibt viele Techniken, die gleichzeitig eingesetzt werden können, um zu blockieren und zu filtern. Also zum Beispiel geht das basierend auf der IP-Adresse. Das kann die Ursprungs- oder die Ziel-IP-Adresse sein und das können auch ganze Ranges von IP-Adressen sein. Wenn es jetzt wirklich um Inhaltsfiltern geht, da geht es um was anderes. Also die Person, die den Router kontrolliert, kann allen Verkehr lesen, der durch diesen Router durchgeht und sie können alle Header lesen, die in dieser Information darüber sind, also so welche Webseite wir besuchen wollen. Ja. Wenn die Verbindung jetzt nicht verschlüsselt ist, können sie gar den Inhalt lesen. Das ist dann zum Beispiel können jetzt Eltern sein, das können die Besitzerinnen von Einrichtungen sein, in denen wir das Internet verwenden oder einfach ISPs. Und das geht zum Beispiel einfach, könnten das schlicht und ergreifend, also was gefiltert wird, könnten Stichwörter sein, ja, was immer man sich ausdenkt von Schimpfwörtern, sexuell konnotierten Wörtern, religiösen Wörtern etc. Ja. URL-Filtering ist jetzt quasi sowas Ähnliches, nur dass es quasi die URLs filtert für spezifische Wörter oder einfach bestimmte Ausdrücke. Ja. Und da sieht man eben zum Beispiel, also es könnte jetzt ganz primitiv forbidden-name.net sein. Ja. Dann gibt es DNS-Blocking, das ist nochmal eine andere Sache, das funktioniert jetzt anders. Da geht es quasi, dass eine DNS-Anfrage für eine spezifische Domäne einfach nicht auflöst. Ja. Also ISPs, also Internet Service Providers, die implementieren ja das DNS. DNS bei sich selbst. Und wenn Sie DNS-Blocker einsetzen, dann quasi, wenn du jetzt eine Anfrage stellst, die sagt, ich möchte gerne diese Seite, und diese ISP antwortet, aber diese Seite gibt es nicht, oder retourniert sogar vielleicht eine falsche IP-Adresse, die dann sagt, Achtung, auf der dann nur steht, Achtung, diese Adresse ist illegal. Also wenn jetzt Catnips Browser quasi sagt, ihren lokalen Router fragt, was ist die IP-Adresse von wikipedia.org, und dann gibt es aber DNS-Blocking gegen Wikipedia, dann sagt einfach der lokale DNS-Server, das gibt es überhaupt nicht, diese Adresse. Das Schlimme ist, DNS-Blockieren betrifft gleich alle Arten von Protokollen, die sich darauf verlassen. Also das wären HTTP, HTTPS, FTP, POP und SSH, also quasi Web, File-Transfer, E-Mail und Administrationszeug. Ja. Regierungen setzen das relativ häufig ein, um juristische Entscheidungen durchzusetzen. Also Beispiele wären, China zum Beispiel blockiert ist die Webseite vom Tor-Projekt, also https://torprojekt.org. Europa hat die Pirate Bay-Webseite geblockt in 2017. Deutschland hat, also eine bestimmte Institution in Deutschland hat insgesamt 3000 Domainnamen, die einfach gelistet sind, blockiert. Und in der UK war es zum Beispiel so, dass auch ISPs in UK gezwungen wurden, Leute unter 18 viele, viele Seiten nicht nichts ansurfen zu können. Dann gibt es Packet Filters. Ja. Da geht es jetzt quasi einfach darum, dass man sich die Packet Headers anschaut, und Router oder Server können sich dann anschauen, dass zum Beispiel irgendwas in dem Paket schaut nicht so aus, wie es sein. Normalerweise ist das dann quasi gegen Viren, gegen Spam etc. Der Filter entscheidet natürlich, also ob der Router das zum Beispiel stattdessen an eine andere Adresse schickt als gewünscht oder es einfach fallen lässt. Ja. Paketfilter können aber natürlich auch, also sie werden ganz stark eingesetzt, um sich vor Angriffen zu schützen, die gegen bestimmte Server und Router gerichtet sind. Dann gibt es aber noch Deep Packet Impaction, also DPI wird das abgekürzt. Da geht es also jetzt quasi, das schaut jetzt nicht nur auf die Header von einem Paket, sondern da geht es, das schaut auch auf die Daten innerhalb dieses Pakets. DPI ist quasi dann dementsprechend Software, die einfach Data prozessiert und mit Daten arbeitet, und die kann natürlich viel machen. Das heißt, die kann natürlich gute Dinge machen, also einfach Probleme beim Routing und beim Netzwerk finden, aber es kann natürlich auch für Zensur verwendet werden, weil sie kann Pakete umleiten, sie kann sie markieren, sie kann sie blockieren, sie kann sie auch quasi in ihrer Anzahl begrenzen, und sie kann sie auch einfach an wen weitersenden, dass es die gab. Das macht DPI, indem es diese Pakete kopiert, ohne dass es quasi die Person mitbekommt, die jetzt der DPI unterliegt. Dazu gibt es dann noch Netzwerkabschaltungen, so zum Beispiel, also wenn ich sage, wenn jetzt Catnip sucht, wie können Pakete Ägypten erreichen, und dann sagt man, ja, ich habe Ägypten halt gelöscht. Ja. Das geht, weil im Endeffekt gibt es ein BGP, heißt das, das ist das Border Gateway Protocol. Das quasi ist die große Karte des Internet, kann man sagen. Okay, man sieht, das wurde also schon in einem vorigen Kapitel besprochen. Das ist ein extrem wichtiges, großes Protokoll, das quasi auf Autonomous Systems, das sind meistens große Anbieter oder einzelne Firmen, und die können quasi falsche Pfade machen. Also die können zum Beispiel jetzt sagen und können somit ganze Teile des Internets abschneiden. Ja. Und als Beispiel, oder die große Firewall von China, also China hat dann vor allem staatlich kontrolliertes Internet. Also es gibt also Internetverbindungen zu diversen internationalen Tools und Webseiten sind einfach geblockt. Ja. Und diese Kombination von Filtern und Blocks und alles, das nennt man quasi The Great Firewall of China. Und es hat neben dazu auch noch Man in the Middle oder Monster in the Middle Attacks, also quasi einfach noch, dass man eben den Verkehr umleitet. So. Dann geht es quasi um Inhalte und Suchergebnislöschungen. Ne? Also quasi, man kann natürlich auch einfach auf die auf den Source Code oder also auf die Quelle von etwas geht und nicht nur diejenigen, die suchen. Also zum Beispiel können jetzt Autorinnen oder andere Leute, die veröffentlichen, können ja quasi dazu gezwungen werden, Dinge zu wegzugeben von ihrer Webseite. Also zum Beispiel unter dem europäischen Privatsphärenrecht müssen Leute, die im Web publizieren, Individuen erlauben, dass sie sich von Suchergebnissen ausschließen können. Das kann man zum Beispiel machen, indem als Return, also als Antwortcode im HTTP 451 unavailable for legal reasons zurück geschickt wird. Ja, und dann, wie kann man jetzt diese Zensur umgehen? Ja, da gibt es also viele gute Gründe, warum Internetnutzerinnen vielleicht Zensur umgehen wollen, ihre privaten Daten schützen wollen, ihre Privatsphäre schützen wollen oder einfach anonym bzw. pseudonym online sein wollen. Also wir werden uns hier auf drei Punkte, auf drei Methoden konzentrieren. Das eine, erstens die DNS-Proxy. Also um DNS-Blocking zu umgehen, kann man das machen, indem man einen DNS-Server verwendet, dem man vertraut, anstatt dass ihr einen verwendet, der euch quasi ursprünglich eingerichtet wurde vom Internet Service Provider. Ja? Also wir sehen jetzt das Szenario von vorher. Catnips Browser hat quasi die Antwort bekommen, diese Seite existiert nicht vom Local DNS-Server. Aber wenn sie quasi einen DNS-Proxy verwendet, dann kann sie dieses Filter, also diesen Filter quasi umgehen, der von jetzt auf einem lokalen oder nationalen ISP eingesetzt wurde. Der DNS-Server, dem man dann quasi vertraut, der wird die IP-Adresse zurückschicken für die Domain, die man gefunden hat, auch wenn der Lokale gesagt hat, das ist nicht so. Eine andere Möglichkeit sind Virtual Private Networks oder auch VPNs. Das ist quasi eigentlich ein VPN oder quasi auch ein VPN-Proxy. Das macht jetzt quasi folgendes, dass euer ganzer Internetverkehr einfach versteckt wird. Und macht alle quasi DNS-Anfragen quasi auf eure Anfrage. Die VPN-Anbieterinnen wissen natürlich, wer ihr seid, also das ist jetzt keine totale Anonymität. Aber der VPN-Anbieter oder die VPN-Anbieterin oder halt kann quasi trotzdem all eure Verbindungen monitoren und auch wieder blocken. Ja. Also ein VPN ist eigentlich nur eine Verschiebung. Also ihr vertraut dann quasi einfach dem VPN-Anbieter-Firma und nicht mehr quasi eurem lokalen Provider. Gut, Tor. Ja, Tor ist quasi, um Zensur zu umgehen, kann man auch einfach das Tor-Netzwerk verwenden, um die eigene Position und also um sich selbst und das Ziel, das man ansäuft, zu verstecken. Das war eigentlich, also Tor stand ursprünglich mal vor The Onion Router, also TOR. Es ist quasi ein Netzwerk, das aus Freiwilligen besteht, die Peer-to-Peer-Traffic machen. Das wird jetzt da nicht genau erklärt im Talk, aber im Buch wird es schon erklärt, aber es wäre sonst zu lang. Also Tor kann man auf zwei Arten dazukommen. Entweder macht man das quasi manuell, dass man ein Gerät so einstellt, dass alles durch das Tor-Netzwerk geht, oder man kann einfach bestimmte also Softwareprogramme nutzen, also zum Beispiel der Tor-Browser. Das ist quasi eine stark veränderte, angepasste Version vom Firefox-Browser, der all euren Webverkehr durch das Tor-Netzwerk schickt und damit quasi Zensur und Blockieren versteckt. Dann gibt es den Tor-Browser und Orbot. Das ist eine Kombination vom Tor-Browser und noch eben diesem Orbot. Das ist zusammen auf ein Android-Smartphones, muss man das nehmen. Dann gibt es Tails. Das ist ein Live-Betriebssystem, das überhaupt allen Netzwerkverkehr, den ihr über euer Betriebssystem macht, durch Tor schickt. Und schließlich gibt es Onion Share. Onion Share ist quasi einfach ein File-Sharing-Service. Das heißt, da könnt ihr einfach Files sharen. Gut, vielen Dank. Wir waren sehr schnell. Das ist das nochmal das Cover vom Book. Ihr könnt gerne mehr darüber lesen auf catnip.artikel19.org. Und jetzt sind wir offen für Fragen und für einen kleinen Chat, wenn ihr das auch wollt.
Our angel froze.
Okay, anscheinend ist der Moderator oder die Moderatorin eingefroren. Also die Übersetzung sollte noch da sein.
Can't really ping the frozen angel,
Schaut so aus, als könnten Sie quasi den eingefrorenen Moderator oder die eingefrorene Moderatorin nicht pingen. Ja. Okay. Also dann möchte ich die Zeit kurz nehmen, um ein bisschen, wie viel Spaß es eigentlich war, mit dem das Projekt mit dir zu machen, Ulrike, und wie viel du bist kreativ und großartig, was echt cool war, weil wir haben das wirklich sehr, sehr lang gemacht. Dieses Buch hat jetzt echt lang gebraucht, also einige Jahre, bis wir das fertig gemacht haben. Das war echt cool. Dankeschön. Ich habe es auch sehr genossen. Wir haben für das 2,5 Jahre arbeiten wir jetzt da dran. Und wegen der ganzen Corona-Covid-Situation hat die Publikation, also die Veröffentlichung, dann nochmal länger gedauert und sich um ein paar Monate verschoben. Aber wir freuen uns schon sehr drauf, dass es jetzt quasi im Dezember endlich publiziert wird. Also ihr könnt es auch jetzt schon vorbestellen bei No Starch. Wir haben uns wirklich darauf konzentriert, dass das zeitlos ist. Also so, wir haben versucht, Themen zu behandeln, die sich für viele Jahre noch, die für viele Jahre noch relevant sein werden. Und das ist auch, warum das so lange gedauert hat, bis wir die richtigen Sachen gefunden haben. Und wir wollten es halt sehr zugänglich machen und gut verständlich, aber halt technisch auch korrekt. Und damit man auch wirklich versteht, wie das Internet funktioniert. Ein paar mehr Sachen können wir noch erzählen über das Buch. Also prinzipiell die Idee des Buchs ist quasi von null anzufangen. Also so, wie funktioniert das eben wirklich, das Internet? Was passiert, wenn ich mich mit dem Netzwerk verbinde? Welche Informationen wird ausgetauscht? Wie bewegt sich diese Information wirklich durch das Internet? Und man beginnt das halt zu lesen und wird halt immer mehr das, also es wird so ein Fundament aufgebaut, wie das Internet eben funktioniert, und die späteren Kapitel bauen natürlich auch auf diesem Fundament dann auf. Ja, also wir starten schon mit einigen recht technischen Begriffen, also Packets, Router, DNS, und dann reden wir darüber, was ist Anonymität, was ist Pseudonymität, wie funktioniert das Tor-Netzwerk, wie funktioniert Verschlüsselung, und am Ende sprechen wir auch ein bisschen über Algorithmen. Was sind die Probleme mit Algorithmen heutzutage? Ich meine, da gab es ja einige Talks auch bei der Privacy Week, die sich eher sehr detailliert mit Algorithmen und deren Problemen beschäftigt haben. Und am Ende erklären wir noch einmal so, was sind die verschiedenen Layer und Ebenen des Internet, wie arbeiten die zusammen, wie werden die halt kontrolliert und regiert, und wie können wir uns quasi da einbringen und von unseren Regierungen fordern, wie das gemacht wird und das nicht irgendwelchen Firmen zu überlassen. Und der Engel wurde unfroze, er wurde quasi wieder erlebt wieder. Ja, mir war es ein bisschen schnell. Sorry dafür. Wir warten noch auf Fragen aus dem Internet. Ansonsten können wir uns so ein bisschen unterhalten. Gibt es eine deutsche Version? Wir würden sehr gerne übersetzen, wenn ihr wen kennt, also wenn ihr irgendwelche Leute kennst, die sowas machen, das können sich gern an No Starch Press wenden. Das wäre der einfachste Weg. Wir wurden gefragt, das in mehrere Sprachen zu übersetzen, und haben einige Kontakte, um es zum Beispiel ins Arabische zu übersetzen und Isländisch. Oh, cool. Aber ja, jetzt ist es, das wissen wir noch nicht genau. Also wir würden das schon gern machen, aber das wissen wir noch nicht. Und vielleicht können wir es damit auch dann jemals quasi auch verbessern an einigen Stellen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen? So, wer war das und wie war das? Es waren de facto nicht wir. Es war ein Kollege oder eine Kollegin von Mallory ursprünglich. Und seine Idee war, lass uns quasi 5 Poster über das darüber machen. Und wenn ich begonnen habe, wie ich begonnen habe, damit anzufangen, ist mir fest, habe ich festgestellt, nein, 5 Postern kann ich das Internet nicht erklären, 5 Plakaten. Und habe dann entschieden, wir machen ein Buch draus. Dann ist Mallory dazugekommen zum Projekt und hat es im Endeffekt übernommen. Hat einen Herausgeber gefunden und da sind wir jetzt. Ich glaube, es ist wirklich interessant. So, es gibt viele Leute, die auf vielen Teilen des Internets arbeiten, so like, wie zum Beispiel Softwareentwicklerinnen, aber halt auch Leute, die Politik machen, die sich über schwierige Probleme Gedanken machen. Und vielleicht haben die überhaupt kein großes Bild, wie das Internet eigentlich funktioniert, weil das ist so ein dezentralisiertes System ist, das so viele Dinge benötigt, um zu funktionieren und die aber interagieren. So. Die meisten Leute von uns haben so quasi nur einen Teil des Internets, den sie wirklich gut verstehen, und das ganze Ding als solches verstehen sie nicht. Aber meine Arbeit so quasi als Advokatin ist das halt quasi, lerne ich viele Leute kennen, die ein großes Bild haben, aber die technischen Details vielleicht nicht kennen. Und teilweise können doch die Dinge, wie es technisch funktioniert, dann einen Einfluss haben auf die Entscheidungsträgerinnen und Politikerinnen, die sich dann damit beschäftigen, wie man quasi Regierungen und Firmen dafür gerade stehen lassen kann, was sie mit dem Internet machen. So, das ist vielleicht die Grundlage, die wir, die Menschen brauchen, um sich tiefer mit diesen Fragen auseinandersetzen zu können. Okay, so da ist eine Frage an dich, Mallory, die ich dich gerne fragen würde. Die Verbindung zwischen Technologie und der Öffentlichkeit. So, wir haben diese Diskussion schon öfter gehabt. So, eins der großen Probleme ist, dass die Leute nicht verstehen, worüber wir reden. So, wir reden über Datensicherheit und die Leute sagen, ja, also was ist das? Daten sind auf meiner Festplatte, was ist da jetzt das Problem damit? Und bevor wir versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, sollten wir eben versuchen, die Gesellschaft dazu zu bringen, dass sie eben die Digitalisierung besser verstehen. Und ist das Buch da vielleicht auch einer der ersten Schritte in diese Richtung? Weil ich meine, die Digitalisierung ist jetzt mehr als nur das Internet, aber es ist halt ein wichtiger Punkt. Ich denke, ja, da kann man eben auch darüber sagen, dass wir eben über Algorithmen reden und über Firmen und andere Akteurinnen und Akteure im Internet. Und deshalb geht es eben schon ein bisschen über dieses nur Internet hinaus. Aber es ist halt, wie du sagst, ein guter Anfangspunkt, ein guter Startpunkt zu verstehen, wie das Internet funktioniert. Das ist halt ein großer Unterschied zwischen Dingen, die auf deiner Festplatte sind, gegen deine Festplatte ist auf einem Computer, der auch mit dem Internet verbunden ist, und dann ist es sehr wahrscheinlich, sind die Daten auch bei wem anderen auf der Festplatte etc. Und das ist halt was wir den Leuten beibringen müssen. Ja, wir haben diese Aktion Chaos macht Schule, das ist quasi, das ist ein Wortwitz, der nur im Deutschen funktioniert. Chaos macht Schule, das funktioniert im Englischen nicht, wo wir eben an Schulen gehen und dort mit Kindern und Jugendlichen reden, teilweise von 8 bis auch an den Universitäten. Wir machen das aber auch für Lehrkräfte. Und die Leute fragen dann immer so, ja, seid ihr jetzt die Hackerinnen und Hexen? Und wir sagen, nö, wir sagen ihnen dann halt, wie wir denken, dass Hacking funktionieren sollte. Aber wir versuchen im Endeffekt, funktionieren sollte. Also natürlich verwenden sie alle das Internet, weil sie haben alle Smartphones, aber mit den Kindern und Jugendlichen zu reden und ihnen einfach klarzumachen, wo das halt doch, welche Fallen es da gibt, ist schlecht, einfach nur reinzugehen und ihnen zu zeigen, wie schlecht das ist. So zum Beispiel, also ich finde, was Google macht, wäre großartig, wenn sie nicht all meine Daten stehlen würden. Ich kann alles miteinander verbinden, das ist cool, aber halt das Problem ist, ja. Und was wir bisher auch nicht haben, ist eben quasi den einen Weg, um die Leute darauf leicht aufmerksam zu machen, was eigentlich gerade passiert. Ja, das ist wichtig. Ich denke, also ich glaube, viele Leute wissen viel über das Internet, weil sie wissen, wie sie es verwenden, aber sie wissen nicht, wie es funktioniert. Und ihnen zu zeigen, wie es funktioniert, kann einfach die Ideen in ihrem Kopf erwecken und quasi zeigt ihnen, wie es eigentlich funktioniert. Und dass ihnen klar ist, oh, da sind viele Daten, die ich eigentlich quasi über das Internet schicke und weiß eigentlich gar nicht, was mit denen passiert. So, und da kommt also die Frage aus dem Internet. So, was ist mit den Masken? Ist das ein Privatsphärenschild? Ja, total. Also für mich war das ziemlich cool, dass ich eine Maske tragen konnte während dem Vortrag. Weil ich habe bisher, in den letzten 20 Jahren habe ich es erfolgreich vermieden, meine Fotos ins Internet hochzuladen und ich mag das eigentlich jetzt nicht aufgeben deshalb. Und wir haben uns außerdem gedacht, morgen ist ja Halloween und dementsprechend da könnt ihr euch quasi auch die Charaktere aus dem Buch anschauen. Wenn Leute zum Beispiel Kryptographie erzählen, dann erklären sie es oft mit eben diesen Figuren. Also Alice, die eine Nachricht an Bob schickt, die dann quasi von entweder abgehört wird oder die Leitung wird angegriffen von Mallory, der bösen Person. Also ja, das ist quasi immer so in der Kryptographie, hat man immer diese Figuren, Alice, Bob, Mallory und Eve. Und wir haben eben versucht, diese Figuren im Buch umzusetzen. Also es gibt Alice. Aber Alice spricht nie mit Bog, sondern sie redet also nur zu Catnip, also nur mit der Katze. Und da ist natürlich Mallory, die böse Person, die bewusst und aktiv versucht, Konversationen anzugreifen. Ja, so, das ist, wo die Masken herkommen. Also ihr werdet diese Figuren im Buch sehen. Und das ist, warum ich gesagt habe, ich bin eben mich selbst, weil ich bin Mallory, aber ich bin zwar jetzt keine böse Person und habe keine bösen Absichten, aber Mallory ist halt mein Name. Ja. Oh, okay. Ich bin auch Mitglied bei der EFF, bei der Electronic Frontier Foundation und ja, okay, jetzt spricht er über Badgers, was ist denn das? Das ist eine Tierart, ich glaube Dachse. Und es gibt halt eine Software von der Electronic Frontier Foundation, die heißt Privacy Badger. Also Mallory ist quasi inspiriert ein bisschen vom Badger als Charakter im Buch. Und dann jetzt geht es noch kurz um Waschbären. Manche Leute finden Waschbären nervig, aber ich finde sie süß. Ja, ich finde sie auch süß. Okay, und Katzen hat er auch. Ich hoffe mal, dass das die Frage ungefähr beantwortet hat. Ich würde sagen, ja, schauen wir mal, ob es noch eine andere Frage gibt. Now he's asking Video Regie. So, okay. Also dementsprechend schaut es so aus, als wäre es damit das Ende. Doch noch? Okay, es gibt noch eine Frage, aber verstehe. So, also es gibt jetzt keinen Inhalt mehr. Passt. Eine Sache, die ich noch sagen kann, ist, wenn ihr die Webseite besucht, dann könnt ihr euch auch das Kapitel herunterladen, wie Tor funktioniert. Das ist quasi 2018 schon veröffentlicht worden als großes Plakat und das kann man auch von der Webseite als Plakat runterladen. Also ich meine, es ist nicht genau dasselbe wie im Buch, das hat sich schon ein bisschen verändert. Aber nehmt euch das, ladet das runter und gebt uns gern Feedback, wenn euch das gefällt. Die Webseite ist https://catnip.artikel19, nur halt mit c.org. Und ihr könnt uns auch sonst Feedback geben und uns kontaktieren mit dem Kontaktformular, das dort ist. So, das sollte dann in unseren Kontakt. Ja, also jetzt quasi nochmal die Rückfrage, wie die Website geschrieben ist. Oh, und auf Deutsch. Ja, so. Regie hat gerade gesagt, also unsere Regie hat gerade gesagt, sie wollen auf jeden Fall eine deutsche Version von dem Buch. Und als Mitarbeiter von Chaos macht Schule will ich das auch haben. Also ja, eure Übersetzung will das auch für Chaos macht Schule haben. Das wäre auf jeden Fall großartig. Naja, gut, dann können wir damit ja wahrscheinlich aufhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Also für Mallory, für uns, dass ihr uns quasi aus den, dass du aus den USA da warst. Und danke Ulrike, für, dass du uns in Deutschland. Ich hoffe, mein Ausfall hat jetzt irgendwie nicht viel gemacht. Ich bin halt leider auf einer LTE-Verbindung und vom Freitag um 6 am Abend kommen alle heim und fangen an zu streamen. Und eine weitere Frage. Okay, also jetzt geht es darum, kann das frei verändert werden? Und habt ihr da Pläne dafür? Also Ulrike hat keine. Okay. Mallory sagt, sie glaubt, dass die Lizenz offen ist und zu irgendeinem Zeitpunkt können wir hoffentlich den Text und die Illustrationen auch quasi offen publizieren auf der Webseite, die eben jetzt schon online ist. Aber nachdem wir eine Non-Profit-Organisation sind, haben wir schon vor, das offen zu publizieren. Und also so auf Creative Commons Lizenz. Ich wollte eigentlich noch fragen, ich wollte noch das Publikum fragen, wie für weitere Ideen, so zum Beispiel, wie funktioniert das Web? Da ist halt das Problem, dass sich das so schnell verändert, dass es unklar ist. Vielleicht, also, naja, zum Beispiel, ihr könnt einfach den Unterschied zwischen Internet und Web erklären, weil das kennen ja viele Leute nicht. Ah, noch eine Frage. Jemand fragt, wenn ihr Waschbären verwendet, dann ist das vielleicht, referenziert das auf eine bestimmte Konferenz, auf der wir beide waren vor kurzem? Nein, überhaupt nicht. Aber man kann sie kichern sehen. Hallo Rhonda, die Person, von der die Frage war. Und ihr bekommt natürlich Kudos dafür, dass ihr IPv6 verwendet habt. Das hat die Übersetzung sich auch schon sehr gefreut, ganz am Anfang. Gut, also wird nach mehr Fragen gefragt. Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Okay. Also, lassen wir es nicht irgendwie, übertreiben wir es jetzt mal nicht damit. Entschuldigung. Danke, dass wir da sein durften. Danke, dass ihr überhaupt gekommen seid und dass ihr das möglich gemacht habt und dass es eine coole Erfahrung geworden ist. So, am Ende jetzt noch die üblichen Sachen. Danke, dass ihr alle hier wart. Dank an alle Leute, die das quasi möglich machen. Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht, ja, so alle hier arbeiten gratis, um das möglich zu machen. Wir haben nur Freiwillige. Und nur weil es quasi jetzt gratis ist, ist es ja Gott sei Dank nicht umsonst. Aber die Möglichkeit, dass es gratis ist, ist wegen unseren Sponsoren. Das ist einerseits die Arbeiterkammer, die österreichische, und andererseits, was das Equipment und Infrastruktur betrifft, ist das die Nextlayer. Die ist halt ein ISP und ein Data Center. Die haben uns einfach quasi eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass wir dort quasi all unser Equipment hosten können. Wenn ihr quasi noch der Privacy Week helfen wollt und quasi uns helfen wollt, also noch ein Engel werden wollt, weil so heißen die Helferinnen und Helfer bei uns, dann könnt ihr das jederzeit gerne tun. Und euch einfach quasi mit uns in Verbindung setzen. Der nächste Talk ist dann in 15 Minuten ungefähr. Und es ist globale Probleme brauchen globale Lösungen. Der ist dann auf. Stimmt, das ist falsch. Nein, der Talk ist Privatheit und Autonomie und Öffentlichkeit. Um 18 Uhr, da gab es nämlich eine Verschiebung im Fahrplan. Okay. Gut, ich werde alt. Oder ich bin alt eigentlich. Gut, also wie auch immer. Danke, kommt in einer Viertelstunde wieder und der nächste Talk wird dann gleich da sein. Danke Ulrike und danke Mallory und ciao und Danke auch von euren Übersetzern. In dem Fall der Talkfall ist übersetzt worden von Dimir und
STB.
Dann bis in einer Viertelstunde, da dann wieder von Deutsch auf Englisch. Ciao!